Hunderte an Netzbetreibern, die haben noch nicht ein einziges Smart Meter verbaut. Nicht eins. Wenn wir hier bei uns in unserer Kommune, wo ich lebe, hier im Südwesten von Berlin, neue PV-Anlagen bauen und die anmelden bei unserem Netzbetreiber, dann kriegen die alle einen Brief und da steht drin, wir können die Anlage zwar anschließen, aber sie dürfen keinen Strom einspeisen. Ja, also denen wird sozusagen eine Null-Einspeisung angewiesen. So, warum? Weil das Netz voll ist. Bis 60% Anteil erneuerbarer Energien im Netz geht das alles. Und dann kommt die Problematik, weil dann treten diese Situationen auf. Und das ist der Moment, den wir jetzt haben. Wir sind ja bei 60+X%. Und jetzt braucht es Regulierung, jetzt braucht es intelligente Systeme, Batteriespeicher. Es muss jetzt geordnet weitergehen und das schaffen wir nur gemeinsam.
Willkommen bei Geladen, dein Energiewende-Podcast für Energiespeicher, E-Autos und Batterieforschung. Hui, Julian, das wird heute eine heiße Debatte. Wir machen heute einen großen Rundumschlag, was die aktuellen Debatten rund um Stromnetze und Einspeisungen angeht. Wir sprechen über Anreize für Batterien, Netzentgelte, Smart Meter Rollout, kurz über alles das, was ja, PV-Besitzer seit dem Solarspitzengesetz interessieren sollte. Julian, du bist Experte für Photovoltaik und Elektromobilität. Du bist Lehrer, du bist Videoblogger, Batteriebastler und vieles mehr. Willkommen erneut hier im Geladen-Podcast. Grüß dich.
Ja, hallo Patrick. Herzlichen Dank für die Einladung. Und du hast recht, das ist ein sehr heißes Thema, was wir heute besprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nach dem Podcast auch ganz schön hoch hergehen wird.
Wollen wir mal schauen. Julian, du sagst, mit dem Cherry-Picking kommen wir alle bei der Energiewende nicht mehr weiter. Noch mehr, du sagst sogar, du warnst sogar davor, wir sollten tunlichst aufpassen, keinen Stillstand zu erzeugen. Magst du das Statement kurz mal erklären, bitte?
Ja, Patrick, sehr gerne. Ich glaube, ich mache es vielleicht an einem Beispiel weiter, was man unter Cherry-Picking verstehen kann. Ihr wisst das alle, dass die Einspeisevergütung für Strom ja sehr stark zusammengestrichen wurde. Also eingespeister Strom aus Photovoltaikanlagen, den man nicht selber nutzen oder speichern kann. Und in dem Moment, als das passiert ist damals, hat das Interesse an Stromspeichern extrem zugenommen. Leute haben immer mehr Stromspeicher gekauft. Sicherlich auch ein Grund, dass die Dinger besser und billiger geworden sind. Aber das Interesse, ja, wenn ich schon so wenig für den Strom kriege, da will ich den nicht einspeisen, da will ich den für mich selber haben. Ja, und das ist so ein bisschen so dieser Trend zum, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Ego-Speicher. Und ihr habt es ja auch in eurem Podcast schon oft genug besprochen, die Speicher, die wir uns kaufen, die sind für uns. Aber die sind nicht für das Netz oder die sind nicht für das ganze Thema an sich. Das ist so ein Ego-Speicher. Naja, aber Speicher kosten halt Geld, brauchen Rohstoffe. Und von daher ist die Frage, für mich ist es gut, wenn ich so einen Speicher habe, aber ist das für die Energiewende gut? Und ich glaube, darüber wollen wir heute sprechen.
Fast alle diejenigen, die sich wirklich für die Energiewende engagieren, die sich ein E-Auto kaufen, die sich einen Heimspeicher kaufen, die sich eine PV-Anlage kaufen, die vielleicht noch dynamische Strompreise nutzen, die möchten das natürlich am Ende im Portemonnaie spüren. Das ist völlig klar, völlig verständlich aus meiner Sicht. Daniel und mir kommt es in diesem Podcast manchmal so vor, dass wir eigentlich nur noog über ein letztes Mosaiksteinchen sprechen. Und zwar heißt das Netzkosten, Netzausbau. Hier geistert immer wieder diese Zahl von 500 Milliarden Euro Investitionskosten herum. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wer bezahlt's, oder?
Ja, das ist eine der ganz entscheidenden Fragen. Wer wird das alles bezahlen? So ein Satz, der schwirrt uns alle noch im Kopf rum, wie die Energie, die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Diskussion, weil wir einfach wissen, dass die Energiewende sehr, sehr teuer ist und auch noch teuer bleiben wird. Also da steckt eben ganz viel drin, wenn man so ein ganzes Land, so ein Industrieland wie Deutschland von einer fossilen Industrie, wo wir so ein Top-Down-Energiesystem haben, aus großen Kraftwerken runter zu den Verbrauchern, jetzt praktisch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf drehen. Das ist halt schwierig. Und du hast vorhin das angesprochen, man will das im Portemonnaie spüren. Ja, das ist irgendwie klar. Man tut etwas, weil man dann vielleicht auch was haben will. Ich denke mal, so ein paar Jahre zurück, ehrlich gesagt, da war das noch ein bisschen anders. Da hat man vieles auch noch gemacht aus Klimaschutzgründen. Ja, ich baue mir eine PV-Anlage, weil ich will was fürs Klima machen. Einspeisung, Kosten, ist mir egal. Und wenn man das mal auf heute projiziert, muss man sagen, es geht ja nicht mehr nur um den Klimaschutz, obwohl das natürlich ein Riesenthema ist. Es geht ja heute auch noch um andere Themen, wie zum Beispiel Unabhängigkeit für unser Land oder die ganzen furchtbaren geopolitischen Verwerfungen, die wir irgendwie haben. Und trotzdem ist es völlig klar, du hast völlig recht, wenn ich etwas mache, dann will ich in der Regel irgendwas davon haben. Und das kann auch was Wirtschaftliches sein. Du hast natürlich auch noch einen anderen Punkt ganz wichtig hingesprochen, nämlich was kostet das alles und diese 500 Milliarden und wer soll das bezahlen? Das ist ja eine Riesensumme, über die wir da reden. Das ist ja, ich habe es gar nicht im Kopf, ist das nicht schon ein halber Bundeshaushalt so ungefähr? Also Riesensummen sind das, die da genannt werden. Und die Frage ist natürlich, die wir heute auch diskutieren werden, wer wird das bezahlen und wie werden diese Kosten umgelegt? Und da schwirren natürlich auch ganz eigenartige Vorschläge im Raum herum.
Jetzt kommt Werbung.
Du willst mit dem E-Auto nicht nur sauber fahren, sondern auch noch sparen? Ja, dann hör mal gut zu, dann haben wir nämlich was für dich. Denn mit dem dynamischen Ökostromtarif von Naturstrom, da wird dein Ladeerlebnis nicht nur nachhaltig, sondern auch noch richtig smart.
Warum smart? Na, ganz einfach. Naturstrom bietet 100% Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und mit dem Tarif Naturstrom Smart passt sich dein Strompreis stündlich, bald sogar viertelstündlich, an den aktuellen Börsenstrompreis an. Das heißt, du lädst dein Auto dann, wenn Strom aus Erneuerbaren am günstigsten ist. Und trägst sogar noch zum Klimaschutz bei.
Ja, und den Überblick, den behältst du mit der Naturstrom Smart App. Du entscheidest da per Smartphone, Tablet oder auch PC, wann dein Auto wie geladen wird. Und die App macht dann den Rest ganz automatisch. Und das Beste daran ist, es funktioniert mittlerweile mit über 900 E-Auto-Modellen.
Mit dem Tarif kann man natürlich auch ohne eigenes E-Auto günstigen Ökostrom nutzen. Und perspektivisch sollen auch Wärmepumpen und später Speicher in die automatisierte Verbrauchssteuerung eingebunden werden.
Einfach auf naturstrom.de/geladen gehen. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Dann das Formular ausfüllen und Naturstrom kümmert sich dann um den Rest. Sogar noch um die Kündigung deines alten Vertrages. Und obendrauf gibt es auch noch ein Startguthaben von 30 Euro.
Sprechen wir doch genau darüber, über diese Verursachungsgerechtigkeit. Warum sollten denn Einspeiser eigentlich nicht auf Dauer mitbezahlen? Vielleicht kleiner Hintergrund hier, liebes Publikum. Die These, die steht ja im Raum, dass alle PV-Einspeiser da draußen gleichzeitig den Netzausbau natürlich verhindern. Wenn ich jetzt mit meiner PV-Anlage den Nachbarn mitversorge, ist das gut und schön, aber gleichzeitig verursache ich natürlich auch als Einspeiser den Netzausbau, wenn ich zum Beispiel das 3000ste oder 4000ste Windkraftrad in der Nordsee dazu baue. Klar, dann muss die Leitung immer dicker werden, dann muss der Netzausbau digitalisiert werden. Und das ist klar, das sind Kosten, die natürlich auch von den Einspeisern, den erneuerbaren Energien, vielleicht selber getragen werden könnten. Gleichzeitig wäre das natürlich ein Hämmer für weitere Investitionen. Also Julian, ich muss es dich direkt fragen. Sollten Einspeiser auf Dauer jetzt dafür mitbezahlen oder nicht?
Ich versuche es mal von hinten aufzuzäumen. Das Pferd, damit man überhaupt erstmal versteht, warum diese Diskussion überhaupt in Gang gekommen ist. Ich habe selber die Diskussion auch mit Bekannten, Kollegen, Freunden, Kunden und wie auch immer, dass viele der Meinung sind, naja, wenn ich eine PV-Anlage mir bauen lasse und ich den Strom selber nutze und auch nichts aus dem Netz ziehe, zumindest in einer gewissen Zeit des Jahres, was geht mich dann das Netz an? Ja, das interessiert mich nicht. Das ist aber nicht der Fall, denn fast alle PV-Anlagen in Deutschland, außer den sogenannten Inselanlagen, die sind ja netzgekoppelt. Ob die da was einspeisen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ohne den Anschluss an das Netz würden die Wechselrichter überhaupt gar nicht arbeiten. So, das heißt also, jeder, der so eine Anlage nutzt, ob vom kleinsten Balkonkraftwerk bis zur, was weiß ich, 10 kW-Anlage auf dem Dach, ist ein Netznutzer. Und was will der Netznutzer, Patrick? Der will natürlich, dass das Netz funktioniert, ja. Der will, dass das Netz stabil ist, weil er sonst seine Anlage nicht läuft. Und der will auch vielleicht, so wie wir das jetzt hier in Berlin-Brandenburg hatten, nach Wochen Sonnenschein ohne Ende, mehrere Tage Regen, der Akku ist irgendwann leer, der will dann auch wieder Strom aus dem Netz ziehen. Das heißt also, wir sind erstmal alle irgendwie Netznutzer, weil ohne das Netz, da läuft es einfach nicht. Und jetzt habe ich einfach das Problem, ich muss einen Weg finden bei immer mehr Leuten, die sich Strom selber erzeugen und den Strom selber nutzen und weniger aus dem Netz ziehen. Die Kosten, die dieses Netz einfach hat, das muss betrieben werden, das muss modernisiert werden, das muss gewartet werden und so weiter und so fort. Diese Kosten müssen irgendwie getragen werden. Und jetzt haben wir das große Problem und deswegen Cherrypicking im Titel dieser Podcast-Episode, dass man jetzt sagen muss, okay, auch die, die sich vielleicht für 8-9 Monate davon rausziehen, ja, weil sie sich eben selber versorgen und am 1. November wieder die erste Kilowattstunde aus diesem Netz ziehen, die müssen irgendwie sich mit daran beteiligen. Ob das jetzt bezahlen der richtige Begriff dafür ist, letztlich wird es darauf hinauslaufen und wie man das umlegt, das muss diskutiert werden. Aber ich glaube, eins muss allen klar sein, alle, die das machen und die sich daran beteiligen, denen müssen klar sein, ich bin immer noch ein Teil des Systems, also ein Teil dieses Netzsystems. Ich bin ein Energieerzeuger, der auch in dieses Netz einspeist und der auch dieses Netz nutzt. Und deswegen kann ich mich da nicht komplett rausziehen. Das ist eine ganz, ganz heiße Diskussion, die da geführt wird.
Wahnsinn. Also jetzt schon mal augenöffnend. Jetzt denke ich mal an die nächsten Jahre. Es ist ja vorauszusehen, dass sich immer mehr Leute PV-Anlagen auf die Dächer knallen. Das ist ja auch was Gutes. Was passiert eigentlich mit den Netzentgelten für diejenigen, die dann übergeblieben sind? Ich sag's mal ganz direkt, wenn die Leute in der Platte sozusagen dann diese ganzen Kosten auffangen müssen, das ist ja im Grunde genommen dann schwierig, weil diese Strompreise dann ja wirklich immer weiter wachsen, was wir naturgemäß gar nicht wollen, oder?
Natürlich. Genau die gleiche Problematik haben wir ja auch bei den Gasnetzen. Ja, je mehr Leute sich vom Gas zum Beispiel verabschieden und zum Beispiel auf eine Wärmepumpe setzen, sorgen dafür, dass irgendwann, theoretisch gedacht, am Ende einer übrig bleibt, nämlich der letzte Nutzer einer Gasheizung, der die ganzen Netzgebühren eigentlich tragen müsste. Das ist klar, dass das nicht funktioniert. Ja. Das heißt also, man muss rechtzeitig diesen Weg finden, über den wir sprechen, nämlich wie finanzieren wir das eigentlich weiter? Und die Situation, dass diejenigen, die es nicht machen können, weil sie keinen passenden Balkon haben, weil ihr Hausdach nicht gut ausgerichtet ist, weil sie die finanziellen Möglichkeiten nicht haben oder weil sie es einfach nicht wollen. Manche Leute haben auch ein so schönes Dach, die wollen sich da keine PV-Module draufsetzen. Das ist total in Ordnung. Aber die dürfen am Ende nicht hingehen und sagen, hey, was jetzt? Wir müssen jetzt alles bezahlen. Das geht auch nicht. Und nebenan mein Nachbar mit der 10 kW-Anlage auf dem Dach, der reibt sich die Hände. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Da muss es also, wie gesagt, Lösungen geben, weil sonst gibt es kein Miteinander bei der Energiewende, sondern sonst streben wir in ein Gegeneinander. Die Diskussion kennst du vielleicht noch von früher, wo gesagt wurde, ja, PV-Anlagen, das kaufen sich ja nur gut verdienende Rechtsanwälte und Ärzte und die kassieren dann die Einspeisevergütung. Ja, die Diskussion hatten wir vor 20 Jahren, will ich jetzt sagen, auch schon. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir in die gleiche Situation wieder reingehen, weil wir haben nun mal Millionen an Haushalte, die werden das nicht machen können. Also die werden sich keinen eigenen Strom erzeugen können. Balkonkraftwerk hin oder her. Es gibt genug Wohnungen, wo das einfach nicht geht.
Und das meinst du jetzt konkret mit dem Peter Altmaier-Moment, den wir vielleicht jetzt wiederholen? Hoffentlich nicht, oder?
Ja, die Gefahr sehe ich. Wir haben ja gerade diese aktuelle Diskussion, wie richtet sich das Bundeswirtschaftsministerium jetzt aus? Wie soll das jetzt eigentlich weitergehen mit der Energiewende? Und ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, ich habe große Sorge, dass da jetzt auf die Bremse getreten wird und das wird ja alles nur gemacht, damit wieder fossile Energien kommen. Ich will das gar nicht, ich kann das auch gar nicht umfassend bewerten. Dazu fehlt mir dann auch der Hintergrund. Aber vielleicht ist es für uns alle gut und wichtig, wenn wir mal ein kleines Stückchen zurücktreten und uns dieses Energiewende-Ding, von dem wir ja hier in Deutschland seit 20, 30 Jahren reden, einfach mal von außen angucken und sagen, so, hey, wo ist denn das Problem? Ich gebe dir mal ein Beispiel, Patrick. Wenn wir hier bei uns in unserer Kommune, wo ich lebe, hier im Südwesten von Berlin, neue PV-Anlagen bauen und die anmelden bei unserem Netzbetreiber, dann kriegen die alle einen Brief und da steht drin, wir können die Anlage zwar anschließen, aber sie dürfen keinen Strom einspeisen. Ja, also denen wird sozusagen eine Null-Einspeisung angewiesen. So, warum? Weil das Netz voll ist. Die können diesen Strom nicht mehr aufnehmen. Die sagen, wir müssen erst ausbauen. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen, wenn wir unter den Bedingungen, wenn das Netz eben zum Beispiel nicht so weit ist, ja, sagen, okay, dann muss es eben einen langsameren Ausbau geben. Und mit langsameren Ausbau meine ich jetzt nicht, dass weniger Anlagen gebaut werden, weil wir brauchen den Strom ja dann irgendwann im Winter, sondern ich meine, dass man akzeptiert, dass man vielleicht für eine gewisse Weile, so hart das ist, PV-Anlagen eben nur für die Eigennutzung verwenden kann, weil das Netz platzt einfach vor erneuerbarer Energie. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der wird nicht vielen gefallen, weil auch immer noch, ich erlebe das auch, manchmal auch gerade private PV-Anlagen einfach viel zu groß gebaut werden, macht die Dächer voll, den Spruch kennst du sicherlich auch, aber das kann dann hinterher zu einem wirtschaftlichen Desaster werden, ja, wenn ich eben den Strom nicht mehr einspeisen darf. Und das meine ich mit einem Schritt zurücktreten und sagen, okay, wir gucken uns das Ganze von außen an. Wie weit ist der Ausbau? Wie schnell geht der voran? Was können unsere Netze aufnehmen? Wie schnell ist die Verwaltung beim Netzbetreiber, um Anträge zu bearbeiten? Weißt du, die kriegen jeden Tag, was weiß ich, 100 oder 200 Anträge auf den Tisch. Das geht nicht so schnell. Da müssen wir alle, glaube ich, ein bisschen Geduld haben. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Studie gelesen. Da wurde gesagt, bis 60% Anteil erneuerbarer Energien im Netz geht das alles. Und dann kommt die Problematik, weil dann treten diese Situationen auf. Und das ist der Moment, den wir jetzt haben. Wir sind ja bei 60+X%. Und jetzt braucht es Regulierung, jetzt braucht es intelligente Systeme, Batteriespeicher, alles Mögliche. Und ihr kennt das auch, ihr wisst das alles, ihr kennt diesen Spruch, die ersten 80% schafft man mit dem geringsten Aufwand und danach explodiert die Investition. Und ich denke, wir sind ziemlich genau an dem Punkt. Und da müssen wir alle vielleicht ein bisschen ruhig bleiben und nicht nur an uns denken, sondern an das ganze System denken.
Julian, lass uns ganz kurz über eine Podcast-Episode hier bei Geladen sprechen. Damals hatten wir Andreas Schmitz, den Akkudoktor, eingeladen. Der hat eine Petition vorgestellt. Das war im April diesen Jahres. Und in dieser Podcast-Episode, da ging es um das Recht des kleinen Speichers, der Klein- und Heimspeicher. Und er hat mit seiner Community dafür gekämpft, dass man bei den Verteilnetzbetreibern relativ unbürokratisch diesen Heimspeicher anmelden können darf, muss sozusagen. Und ich habe mir damals schon gedacht, es ist zwar ein toller Grund und es wäre toll, wenn das ginge. Ich habe mich damals aber schon gefragt, wie sieht es denn eigentlich auf der Verteilnetzbetreiberseite aus? Das ist ja dann doch nicht ganz unproblematisch aus meiner Sicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass es sozusagen eine Abfolge von Prioritäten innerhalb dieser Petition gegeben hätte. Wie siehst du das?
Diese Kleinspeicher reagieren ja auf den Strompreis. Und die reagieren eben nicht auf das, was lokal im Netz wirklich los ist. Ist da ein Bedarf oder ist da eine Überproduktion, die man aufnehmen kann? Und wenn ich nur auf dieses eine deutschlandweite Signal reagiere, nämlich Preis, dann kann es durchaus bedeuten, dass es in manchen Verteilnetzbereichen dazu führt, wo der Strom eben gerade nicht billig ist, weil es eben kein gutes Wetter ist, nicht viel Wind weht, nicht viel Sonne ist, dass dann die Speicher anfangen, sich wie verrückt aufzuladen und die Netzbelastung sogar noch erhöhen. Ja, und das ist dieses Thema der Kupferplatte. Und deswegen kann ich, oder muss man auch hier wieder hingehen und sagen, aus der Sicht des Betreibers, der will das, weil er sich davon noch einen wirtschaftlichen Vorteil erhofft, was auch total okay ist. Und der Netzbetreiber, der sagt, oh, aber die sollen sich eigentlich nicht nach Preis bedienen und verhalten. Die sollen sich eigentlich, wenn, so verhalten, dass das auch für unser ganzes Netz hier vernünftig ist. Und vielleicht kann man vorsichtig formuliert sagen, dass das fehlt in dieser Petition. Ja, dass man sagt, wir müssen erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Idee dieser Petition, und die will ich nicht in Frage stellen, aber dass die Idee der Petition auch wirklich technisch sicher funktioniert. Dann kann es ein Erfolg werden.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich sogar in die Richtung gegangen ist, jetzt der Unterschied zwischen Netzdienlichkeit und netzausbausparende Speicher. Insofern, da ist tatsächlich ein Signal im Gespräch, was die physische sozusagen Abbildung des Netzes und der sozusagen der Stressung der Netze da irgendwo abbildet. Julian, jetzt zoomen wir trotzdem mal ganz kurz raus aus dieser Diskussion. Seit dem PV-Boom, seit ein paar Jahren, da fällt der Strompreis ja immer öfter tatsächlich unter Null und ist damit ja jedenfalls punktuell volkswirtschaftlich einfach nichts mehr wert. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Was haben denn jetzt diese negativen Strompreise zur Folge?
Also wenn Strom nichts kostet, dann ist er ja im Prinzip erstmal rein betriebswirtschaftlich gesehen auch nichts wert, was aber wieder nicht stimmt, weil es ist immer die Perspektive, aus welcher Perspektive betrachtet man. Ist man Nutzer, freut man sich über geringe Strompreise. Ist man Betreiber einer Anlage, ja, der nach Börsenpreis bezahlt wird, sagt man, was Schlimmeres kann mir gar nicht passieren, als dass das Produkt, was ich produziere, nichts wert ist am Markt. Also negative Strompreise hören sich super an, ist übrigens auch ein tolles Marketingmittel, ja. Aber man muss auch hier wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, den Schritt zurückgehen und stellt fest, oh, etwas, was nichts wert ist, kann nicht gut sein für die Wirtschaft. So, und was ist die Lösung dafür? Also, es ist keine allumfassende Lösung. Vielleicht müssen wir sogar lernen, teilweise mehr Strom zu verbrauchen. Also vielleicht muss auch Deutschland lernen, mehr Elektroauto zu fahren als Beispiel und genau zu solchen Zeiten zu laden. Dann kostet der Strom zwar, weil die Nachfrage höher wird, vielleicht ein bisschen mehr, aber alle profitieren wiederum ein bisschen davon. Und ich rede jetzt nicht den Stromversorgern das Wort, sondern ich will einfach nur versuchen, oder wir beide wollen versuchen, klarzumachen in diesem Podcast, dass man es halt nicht isoliert betrachten kann.
Ich würde auch sagen, das ist doch ein guter Anreiz für eben Großbatterien und sozusagen diese Batterien schnell ans Netz zu bringen, sodass man diese negativen Strompreise eben sehr, sehr gut puffern kann. Bevor wir weitermachen, Julian, würde ich ganz gerne ein bisschen Werbung für euch machen. Und zwar kennen wir ja eure Videos vom Kanal Steve und Julian seit vielen, vielen Jahren. Schöne Grüße gehen nochmal raus an deinen Kollegen Steve. Er ist übrigens auch Träger der goldenen Batterie. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwann ja auch in diesen Podcast. Liebe Hörer, hört und schaut euch gerne mal diese Talks zwischen Julian und Steve an. Die beiden sind echte Energiewende-Experten, E-Auto-Pioniere und liefern erstklassige Beiträge zur Energie- und Verkehrswende. Und außerdem engagieren sich die beiden gegenüber Gemeinden, Kommunen und Verbänden für eine alltagstaugliche Nutzbarkeit der Elektromobilität. Den Link findet ihr wie immer unter dem Podcast. Julian, an dieser Stelle müssen wir jetzt mal auf dieses Solarspitzengesetz vom Februar diesen Jahres zu sprechen kommen. Da heißt es ja, neu installierte PV-Anlagen, die erhalten bei negativen Spotmarktpreisen, also bei negativen Preisen an der Strombörse, keine Einspeisevergütung mehr, wenn sie Strom ins Netz liefern. Ist das für dich nachvollziehbar? Gibt es da irgendwie Alternativen dazu? Das scheint mir wie so eine Übergangsregelung, ehrlich gesagt.
Man muss hier, glaube ich, verstehen, warum, was die Idee dahinter ist. Denn wir bekommen, wer Strom einspeist, bekommt eine feste Einspeisevergütung. Was weiß ich, zum Beispiel 6 oder 7 Cent pro Kilowattstunde bei neuen Anlagen. Und die bekommt er fest. Ja, die bekommst du sozusagen immer. Gleichzeitig haben wir aber eben immer mehr Stunden im Jahr, bei denen der Strom eben nichts mehr wert ist sozusagen, also null oder sogar negative Strompreise. Das heißt, man kann sich vorstellen, da ist so ein Marktschreier, der rennt durch die Gegend und sagt, ich habe Strom, wer den nimmt, der kriegt Geld von mir. Und damit entsteht eine Differenz. Und diese Differenz zwischen diesen negativen oder niedrigsten Strompreisen an der Börse und dem, was die Einspeiser bekommen, wir haben ja auch noch viele Einspeiser, die bekommen deutlich mehr als 7 Cent, die muss jetzt irgendwie getragen werden, diese Differenz. Und das ist auch wiederum rein wirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll. Von daher kann ich unter bestimmten Perspektive sagen, ja, das ist nachvollziehbar, weil warum sollst du für eine Ware, die du produzierst und die du nicht selber brauchst, etwas bekommen, wenn diese Ware am Markt keinen Wert mehr hat?
Ich gebe dir die Antwort, weil wenn wir das so machen und in Zukunft sozusagen immer die negativen Börsenstrompreise im Mittags zu sehen ist, dann wird doch niemand mehr eine große PV-Anlage bauen, wenn er da mittags eigentlich nie Geld bekommt.
Es sei denn, die Anlage wird A, vielleicht nicht größer als der tatsächliche Bedarf gebaut. Ja, also ich meine, ich kaufe auch nicht mehr an Waren ein oder Lebensmitteln ein, als ich innerhalb von vielleicht einer Woche verbrauchen kann. Den Rest müsste ich ja wegschmeißen. Und B, Deutschland muss lernen, so blöd es und so komisch es klingt, vielleicht mehr Strom zu verbrauchen. Und zwar eben dann, weißt du, es bringt ja nichts, wenn ich eine riesen PV-Anlage auf dem Dach habe von, was weiß ich, 8 oder 10 oder 12 kW. Das ist schon eine große Anlage. Die macht ja an Sommertagen locker 70, 80, 90 Kilowattstunden. Und dann fahre ich mit meinem Auto zur Tankstelle. Verstehst du? Ich könnte doch diesen Strom nutzen. Also, und dann muss man denjenigen fragen, hey, du hast doch die Energie, warum nutzt du die denn nicht dafür? Und dann zu sagen, na, ich speise das ein, das ist ein, und jetzt werden sicherlich viele ganz böse auf mich sein, das ist so ein ganz bequemes Geschäftsmodell, ja, das ist so wie irgendein Supermarkt, der kauft sich, was weiß ich, 10 Tonnen Bananen und die, die er nicht an die Kunden los wird, die nimmt ihn dann irgendeiner irgendwie ab, ja, und ja, das gehört zur Realität und zur Wahrheit der Energiewende, dass das halt so auf Dauer nicht funktionieren kann. Also sprich, Anlagen vernünftig dimensionieren und lernen, den Strom zu nutzen, wenn er da ist. Also auch ich selber als Produzent muss dann flexibel sein. Das kann ich nicht nur von anderen verlangen, das muss ich dann auch selber machen.
Jetzt reden wir heute ja auch über die Netze selbst, auch über Verteilnetze. Du hast ja auch manchmal mit diesen Leuten zu tun. In diesem Podcast fragen wir uns des Öfteren, sag mal, wie überlastet sind diese speziellen Verteilnetze eigentlich konkret? Wir haben da sehr, sehr wenig Insights eigentlich. An dieser Stelle würde ich auch ganz gerne Leonhard Birnbaum, den Vorstandsvorsitzenden der E.ON, hier einladen. Herr Birnbaum, wenn Sie das hier hören, Sie sind gerne eingeladen, bei uns mal genau darüber zu sprechen. Julian, vielleicht kannst du uns aber mal so einen Einblick geben aus deinem Alltag. Wie überlastet sind denn unsere Netze?
Na, gar nicht. Weil, ich guck mal, mein Laptop läuft, meine Lampe läuft, die Lampe da hinten läuft. Eine Überlastung würde ja bedeuten, dass das Netz zusammenbricht. Ja, so, und das ist nicht der Fall. Natürlich kommen Netze immer wieder an höhere Belastungsgrenzen. Es gibt so, bei vielen Netzbetreibern kann man sich so digitale Karten aufrufen und kann sehen, gerade bei den großen Übertragungsnetzbetreibern, wie stark sind die belastet. Und ehrlich gesagt, mehr als maximal mal 75% siehst du selten. Also mal ganz ehrlich, und wenn wir davon hören, dass irgendwo ein Stromausfall ist, dann war es meistens wegen einer Baumaßnahme. Es musste abgeschaltet werden oder sonst was. Ganze Blackouts, vor denen ja irgendwelche Leute vor Jahren gewarnt haben, dass die jetzt unmittelbar bevorstehen, oder auch die gezielten Brownouts, also dass man gezielt Netzbereiche abschaltet, weil es zu einer Überlastung kommen kann, die hat es nicht gegeben bisher. Das hört sich jetzt ein bisschen vereinfacht und verniedlicht an, und da steckt da stecken jetzt keine Zahlen dahinter, weil ich die einfach nicht habe. Aber nur aus der Erfahrung, die wir, glaube ich, alle machen, und vielleicht können ja auch eure Hörer mal in den Kommentaren dazu reinschreiben, wie sieht's denn aus? Fällt bei euch jeden Sommertag am Sonntag, wenn ganz viel Strom eingespeist wird und wenig verbraucht wird, das Netz aus? Würde mich mal interessieren.
Jetzt muss ich dich trotzdem aber an der Stelle mal festnageln da drauf. Du hast doch eben gerade gesagt, dass diese Petition von Andreas Schmitz vielleicht ein bisschen zu kritisieren wäre, so habe ich das jedenfalls interpretiert, weil man den Verteilnetzbetreiber schon drängt, sozusagen diese zusätzlichen Kapazitäten, Fragezeichen, wie hoch da sozusagen die Kapazitäten sind, wissen wir alle nicht, einfach mal machen zu müssen. Jetzt höre ich aber, du hast doch eigentlich gar keine Sorge, dass das Netz das sowieso trägt.
Naja, wir reden ja über den Ist-Zustand, den wir jetzt bisher haben. Und es ist auch völlig klar, dass nicht morgen 1 Million Kleinspeicher vom Himmel regnen, die dann sofort alle irgendwie an die Netze angeschlossen werden. Es geht ja nur darum, dass man sich, bevor man bestimmte Dinge machen will, egal was das jetzt ist, lass es uns jetzt nicht auf dieser Petition festnageln, dass man sich Gedanken macht, geht das? Können wir den nächsten Schritt gehen? Können wir die nächsten 100 MW in dem Ortsnetzbereich anschließen? Wo geht das nicht? Wo müssen wir was bauen? Und es wäre also wirklich super interessant, wenn ihr mal Netzbetreiber zu euch in den Podcast bekommt, die dann mal ganz genau sagen, hey, das ist bei uns so, das ist bei uns so und das ist bei uns so, und hoffentlich auch offene und ehrliche Antworten bekommen. Aus meiner Praxis kann ich dir sagen, mein Gefühl sagt mir, aus Telefonaten, aus E-Mails habe ich das Gefühl, die wissen teilweise selber nicht genau, was in ihrem Netz los ist. Und das wird so ein bisschen, teilweise noch so ein bisschen Blindflug gemacht. Ja.
Womit wir beim nächsten Thema sind, Smart Meter, Julian, wir müssen darüber reden. Ich kriege so ein bisschen das Gefühl, dass in der Vergangenheit in Deutschland Politiker irgendwie festgelegt haben, wir brauchen Smart Meter. Dann haben alle gesagt, Däumchen nach oben, läuft, machen wir. Und keiner hat sich darüber irgendwie Gedanken gemacht, wie denn die Anreize für den Privatverbraucher sind, diese Smart Meter auch tatsächlich einzubauen. Wenn man das mal vergleicht, Deutschland mit seinen europäischen Nachbarn, dann sind wir weit auf den letzten Rängen. Wir sind, glaube ich, irgendwo bei, korrigiere mich, 3-5% in den Privathaushalten mit Smart Mietern. Ich finde, es ist ein Dilemma und kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, woran es genau liegt.
Tja, Patrick, jetzt hast du mich an einem Punkt erwischt, wo ich dir sagen muss und allen Zuhörern, ich weiß es auch nicht genau. Die Anreize, welche Anreize würde es geben? Es gab mal diese Diskussion, wer einen Smart Meter hat, der kann auf seinem Handy oder PC genau gucken, wann habe ich wie viel Strom verbraucht, und dann würde mich das ja zum Sparen anreizen. Aber ich meine, die Kaffeemaschine muss ja laufen, oder der Teekocher, der muss ja morgens laufen, oder der Toaster. Dem kann ich auch nicht sagen, verbrauch mal weniger Strom, weil das brauche ich, da kann ich nichts dran ändern. Also das bringt mir vielleicht etwas, um zu gucken, wo stehe ich und wann sind so meine Verbrauchspeaks und so, aber mehr geht da eigentlich nicht, ja. Heute wäre der größte Anreiz zu sagen, Smart Meter, die auch zu Hause Daten rausgeben, würde zum Beispiel die Installation von PV-Anlagen deutlich vereinfachen, weil man nicht mehr diese zusätzlichen Sensoren einbauen muss. Man kriegt den Wert einfach vom Smart Meter, kann den benutzen. Das geht im Moment nicht. Und der andere Anreiz wäre zu sagen, ja, wer einen Smart Meter hat, der kann einen dynamischen Stromtarif nutzen. So, aber du weißt es selber, frag mal 100 Leute auf der Straße, haben sie schon mal was von einem dynamischen Stromtarif gehört? Da werden sagen so, was, wovon bitte? Ja, also, obwohl sie das alle kennen, nämlich von der Tankstelle. Ja, da geht der Preis täglich rauf und runter. Und wer das kennt, der weiß, ich sage jetzt mal, montags früh sollte man vielleicht nicht tanken, sondern vielleicht eher am Sonntagnachmittag. Ich habe keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr getankt. Aber so beobachtet man das. Und das auf den Strom zu übertragen, wäre natürlich eine coole Sache. Und das funktioniert ja auch, ja, das geht ja auch, aber es ist noch lange nicht in aller Munde. Und hier haben wir ein Henne-Ei-Problem. Ohne die Smart Meter kann man diese dynamischen Tarife nur umständlich nutzen. Also ja, eigentlich wäre es cool, wenn wir die alle hätten und dann würden vielleicht auch mehr Leute erkennen, das macht Sinn. Das kann durchaus auch wiederum der Schritt zurück, der Blick aufs Ganze, der Sache was bringen. Aber ja, das ist eigentlich ein Blindflug in Deutschland und eigentlich wirklich beschämend, dass in Millionen von Haushalten sich immer noch die Scheibe dreht und wir keine konkreten Zahlen haben.
Julian, an dieser Stelle schon mal ein kleines Fazit. Lass uns mal zusammen so ein bisschen rauszoomen von den ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben. Ich kriege das Gefühl, es ist jetzt so ein richtig entscheidender Punkt in der deutschen Energiewende-Geschichte, wenn man so will. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir keinen Stillstand erzeugen. Sag doch mal, was wäre dein Worst-Case-Szenario? Was ist das, was du am allerkrassesten befürchtest jetzt für die nächsten Jahre?
Die größte Sorge, die ich habe, und zwar nicht nur, weil ich auch ein Stück weit davon natürlich auch lebe, sondern ist, dass wir es nicht schaffen, diese Energiewende als eine Gemeinschaftsaufgabe zu sehen, die uns wahnsinnig viel kostet, aber auch wahnsinnig viel bringt. Ich habe es vorhin gesagt, es geht nicht nur ums Klima. Da sind noch ganz viele andere Dinge, die positive Auswirkungen auf uns haben, wenn wir das machen. Aber wir müssen es als Ganzes betrachten. Jeder, der sich so eine Anlage bauen will oder sie schon hat, jeder, der so ein Auto fährt, jeder, der einen Balkon, jeder Netzbetreiber, auch die Politik, wir müssen mit diesem Schlingerkurs aufhören. Also manchmal stelle ich mir vor, ich sitze vielleicht in so einer Vorstandsetage von so einem Netzbetreiber und überlege mir, nochmal gucken, was wir morgen von der neuen Regierung für Hinweise kriegen. Wo soll es denn jetzt und wie soll es denn weitergehen in Deutschland? Lohnt sich das jetzt, 5 Millionen in neue Transformatoren mit digitaler Technik zu investieren oder lasse ich das lieber noch ein bisschen bleiben? Tue ich es nicht, wird man mir vorwerfen, ich bin zu langsam. Mache ich es und will aber die Politik wieder im Worst Case Schritt zurück, fossile Energien, dann werden mir meine Aktionäre fragen, bist du bekloppt, wieso hast du so viel Geld ausgegeben? Das muss aufhören und wir müssen das als Gemeinschaftsaufgabe ansehen und klar wissen, das Ganze muss jetzt geordnet weitergehen. Wir haben es vorhin gesagt, wir sind an der Grenze, wo es nicht mehr so weitergeht, weil einfach die Technik es nicht hergibt. Es muss jetzt geordnet weitergehen und das schaffen wir nur gemeinsam.
Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Thema Netzentgelte. Ich lese online sehr, sehr häufig, wo sich Leute über Strompreise unterhalten und dann wollen Leute einander überzeugen, dass die Strompreise doch eigentlich gar nicht so hoch sind. Am Ende, was ich sagen möchte, ist, den Verbraucher in der Platte, der sich vielleicht nicht so mit Energiewende auskennt, dem ist das komplett egal, ob er dafür Erzeugungskosten bezahlt oder am Ende mit den Netzentgelten dann doch über 30 Cent pro Kilowattstunde landet. Das möchte ich nochmal an der Stelle sagen, weil einige versuchen ja gerade zu sagen, dass wir da kein Problem haben. Doch, doch, wir haben ein Problem mit zu hohen Brutto-Strompreisen. Siehst du das auch so?
Ich sehe es genauso wie du. Wir können nicht von den Menschen verlangen oder von allen Menschen verlangen, das zu durchblicken und ständig den Stromanbieter zu wechseln. Und ach, du bist ja noch im Grundtarif. Na, kein Wunder, dass du so viel bezahlst. Wechsel doch mal. Damit sind viele Leute einfach überfordert. Also das geht, glaube ich, quer durch die Gesellschaft, dass Menschen damit überfordert sind. Weißt du, die sitzen zu Hause, die wollen kochen, die wollen Fernsehen, die wollen Licht haben, die wollen euren Podcast hören und was auch immer machen. Und die sagen so, hey, ich gucke mir meine Rechnung an. Ja, und die ist hoch. Und warum ist es denn in anderen Ländern niedriger? Gibt es 1000 Gründe dafür, aber das ist ein Fakt einfach und den kann man nicht wegreden. Ich glaube nicht, dass wir so schnell zumindest spürbar sinkende Preise haben, weil ich glaube, die Mega-Aufgaben, du hast es gesagt, Speicher, Netzausbau, Digitalisierung, die liegen ja eigentlich noch richtig vor uns. Und da brauchen wir einen Masterplan und da müssen alle zusammenrücken und sagen, okay, gut, ich akzeptiere zum Beispiel, dass mein Netzbetreiber sagt, du musst jetzt noch warten, so ärgerlich das ist, aber wir werden ausbauen. Okay, dann muss ich das akzeptieren, tut mir weh, aber muss akzeptieren. Und die Netzbetreiber müssen aber auch zum Beispiel wissen, hey, die Leute wollen, wir müssen da Gas geben. Ja, wir vielleicht auch mal nicht auf die Politik warten. Und die Politik muss sagen, die muss diesen Schlingerkurs einfach aufhören und sagen, ich kann 4 Jahre so und jetzt 4 Jahre so und dann wieder 4 Jahre so, damit erreichst du gar nichts.
Allerletzte technische Frage hier für diesen Podcast, Julian. Ich weiß, du hast sehr große Erfahrungen mit diesem berühmten Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Es wäre doch eigentlich für jetzt die Netzentgelte am Strompreis doch relativ einfach, jetzt mal von oben gesehen, diese Netzentgelte irgendwie zeitvariabel dynamisch einzurichten und zwar für alle Verbraucher immer. Warum macht man das nicht?
Naja, weil du das ja dann letztlich nur nutzen kannst, wenn du auch weißt, was der Kunde zu welcher Zeit verbraucht hast, um das fair abzurechnen. Das heißt, du musst wissen, wann hat der Kunde viel Strom, wann hat er wenig Strom verbraucht, um dann, weil du ja zeitvariable Netzentgelte ansprichst, zu wissen, okay, das war in dem Zeitslot, da war der Strompreis und der Netzendpreis so und im nächsten Zeitslot, eine Stunde später, war es anders. Und dafür brauchen wir die von dir angesprochenen Smart Meter, sonst klappt das nicht. Und in wie vielen Haushalten haben wir die? Es gibt, Steve und ich hatten es neulich in einer Sendung, ich glaube, Hunderte an Netzbetreibern, die haben noch nicht ein einziges Smart Meter verbaut. Nicht eins. Das heißt, der Vorschlag, den du machst, finde ich gut, finde ich interessant und super, aber es geht einfach nicht.
Liebes Publikum, Sie erleben hier einen etwas ratlosen Moderator, weil ich zum allerersten Mal realisiere, dass wir noch ziemlich am Anfang von diesen Riesenbrocken stehen. Ich glaube, der Berg wird ab hier vielleicht noch ein bisschen steiler, bis wir irgendwann die 70, die 80%, noch nicht mal zu schweigen von den 100% erneuerbare Energien erreichen. Julian, ich überlasse dir ein letztes Wort für diesen Podcast. Vielen Dank, dass du hier warst schon mal.
Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung. Es ist ein ganz schwieriges Thema und es wird mit Sicherheit eine sehr heiße Diskussion in euren Kommentaren dazu geben. Aber ich kann dir nur beipflichten, der steinigste Weg, der liegt noch vor uns und ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich hoffe, dass hoffentlich bald ganz viele Leute erkennen, das klappt nur, wenn wir das gemeinsam tun, mit einem Plan, wo sich alle zusammensetzen und sagen, so geht's jetzt weiter, damit wir das, was du gesagt hast, machen. Letzter Hinweis von mir. Wenn man sich die ganzen Netzanmeldungen von noch zu bauenden Erzeugungsanlagen anguckt, ich habe da neulich eine Studie gelesen, dann sind das schon die dann 80%. Die müssen ins Netz integriert werden und wir wollen auf 100%. Also es liegt noch viel Arbeit vor uns und ihr leistet ja auch mit eurem Podcast einen tollen Beitrag dazu, das Thema zu durchdringen, diese ganze Problematik zu durchdringen. Und von daher sage ich ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir, bei euch zu Gast sein durfte.
Liebes Publikum, schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, ob Sie ähnlich ernüchtert sind wie ich oder ob es Ihnen vielleicht anders geht. Vielleicht sehen Sie auch Dinge komplett anders als wir beide hier im Podcast. Wir sind sehr gespannt darauf. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Macht es gut. Bis bald. Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.